Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Der erste Johannesbrief.
Da sagt Johannes, das ist ein Lügner. Er lügt. Also, wer in der Sünde lebt, ist nicht wiedergeboren und ist aus dem Teufel. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Ja gut, jetzt könnte jemand echt Probleme bekommen, das haben schon viele bekommen, wenn sie das gelesen haben. Wer Sünde tut? Aber ich tue ja auch Sünden. Ja, aber hier ist hilfreich, das griechische Verbalsystem ist so aufgebaut. Es wird grundsätzlich unterschieden, ob eine Handlung punktuell ist oder ob sie fortdauernd ist. Übrigens, diejenigen, die irgendeine osteuropäische Sprache sprechen, Kroatisch oder Serbisch oder Russisch, die kennen das. Das ist dort genau so. Man hat Verbformen, die drücken eine vollendete Handlung aus oder eine fortdauernde. Und das ist im Griechischen genau gleich. Und jetzt hier, an dieser Stelle, haben wir die fortdauernde. Der Sinn ist also der, wer die Sünde fortdauernd tut. Also wer in der Sünde lebt, ist aus dem Teufel. Der wahre Gläubige ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass er tief betrübt ist, wenn er sündigt. Und dass er Dinge abbricht und wieder in Ordnung bringt. Aber wer einfach so cool weitergeht, ist das ein Teufel. Ja, und dann der nächste Punkt bei den Gnostikern. Der höchste Gott sei nur eine Person. Es gibt keine Trinität. Ja? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott ist nur eine Person, genauso wie im Islam. Später sei Christus aus Gott hervorgegangen. Und damit wird die ewige Existenz von Christus geleugnet, auch die Gottheit Christi und natürlich auch seine ewige Sohnschaft. Denn die Bibel sagt, dass der Herr Jesus nicht nur dadurch, dass er von Gott dem Vater als Mensch gezeugt wurde, Gottes Sohn ist, sondern dass er von Ewigkeit her Gottes Sohn ist. Und eben in einer Beziehung der Liebe stand als Sohn zum Vater und der Vater zum Sohn. Also sie leugnen die ewige Sohnschaft Christi und damit leugnen sie auch die ewige Vaterschaft Gottes. Das ist ein Schreibfehler hier. Die leugnen der ewigen Vaterschaft Gottes. Und wie gesagt, die Trinität wird geleugnet. Nun, dem hält Johannes entgegen, wer den Vater und den Sohn leugnet, ist ein Lügner, ein Antichrist. 1. Johannes 2, Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der Leugner, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Und Johannes betont, der Sohn ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wie gesagt, 1. Johannes 5, Vers 20. Der nächste wichtige Punkt bei den Gnostikern, die Lehre der Apostel war für sie nicht verbindlich. Und sie waren offen für Privatoffenbarungen. Und dem enthält Johannes entgegen, dass wir nur das glauben sollen, was Christus und seine Apostel von allem Anfang an gelehrt haben. Es gibt kein Fortschreiten in der Offenbarung. 1. Johannes 4, Vers 24. Wir hatten ja gerade noch gelesen, Vers 23, und jetzt kommt: Ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Der Anfang ist eben dieser Anfang. Jesus Christus ist als Mensch in die Welt gekommen, hat seine Apostel eingesetzt. Und nun diese Botschaft, die da gekommen ist, durch Christus und seine Apostel, das ist das, was von Anfang ist. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Also ihr braucht nicht etwas Neues. Ihr müsst einfach das festhalten, was von Anfang an gekommen ist. Es gibt keine Neuoffenbarungen, keine Privatoffenbarungen, die da noch etwas hinzubringen. Und in Kapitel 4, Vers 6 nochmals: Wir Apostel, wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also wer nicht die Schriften der Apostel im Neuen Testament und der Propheten als Autorität akzeptiert, der ist nicht aus Gott. Kann man einen Test machen und kann einen Pfarrer fragen: Glauben Sie, dass das Neue Testament verbindliche Offenbarung Gottes ist? Und wenn er Nein sagt, dann sagen sie: Jetzt weiß ich's. Das ist die volle Schärfe dieses Wortes. Die wahren Gläubigen akzeptieren das, was von Anfang an war im Neuen Testament. Und noch ein letzter Punkt möchte ich erwähnen bei den Gnostikern: Es gab viele verschiedene Lehren, kein einheitliches System. Also da konnte man bei dem ein bisschen so hören, bei dem wieder ein bisschen anders, und keine Systematik. Das ist der echte Chaoten, oder? Aber das kennen wir auch von heute, oder? Der eine sagt, ja, das geht so, und der andere sagt, ja, ein zweites Erlebnis, das muss man so und so erleben, und der andere kann das wieder ganz anders erklären. Die haben keine Systematik. Es ist so völlig chaotisch. Aber Johannes spricht von der Wahrheit in der Einzahl. Er spricht immer über die Wahrheit. Zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 6. Er spricht nicht von Wahrheiten, ja, sondern von verschiedenen Wahrheiten. Sondern er sagt: Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und das Wort Wahrheit kommt so oft vor in dem Brief. Ich habe hier noch weitere Stellen angegeben. 2, Vers 4. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in diesem ist die Wahrheit nicht. Oder 21. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern weil ihr sie wisst und dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Die Wahrheit in der Einzahl. Es gibt nicht Wahrheiten. Im zweiten Johannesbrief spricht er von der Lehre in der Einzahl. 2. Johannes 1, Vers 9. Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Da geht es auch wieder um Verführer im Zusammenhang. Und die gehen weiter. Ja? Die haben neue Offenbarungen. Da kommt plötzlich Neues dazu. Die gehen weiter. Die bleiben nicht. Und das Schlimme ist, also wer weitergeht, hat Gott nicht. Aber wer bleibt in der Lehre, nicht in den Lehren. Die Lehre. Und schauen wir mal, wie über Irrlehren gesprochen wird, zum Beispiel im 1. Timotheus 1, Vers 3. Da warnt Paulus den jungen Timotheus und sagt: So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, auf dass du etlichen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren. Die anderen Lehren, das sind falsche Lehren. Oder im gleichen Brief, 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten oder in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, achtend auf betrügerische Geister und Lehren der Dämonen. Und da gibt es alle möglichen Lehren und Richtungen, ja? Das ist das Typische für den Irrtum, während Johannes sagt, die Wahrheit, die sie von Christus geoffenbart bekommen haben. Und er spricht von der Lehre des Christus. Ja, und jetzt können wir gleich hier anfügen etwas über die Aktualität des ersten Johannesbriefes. Der Islam mit heute 1,2 Milliarden Menschen lehrt im Koran bereits, dass Christus nicht Gott ist. Der Koran, der Islam, leugnet die Gottheit Christi. Genau das, was im 1. Johannesbrief als antichristliche Lehre beschrieben wird. Und das muss man sich im Klaren sein. 500 Jahre bevor der Islam entstand. Mohammed kam ein halbes Jahrtausend später und starb dann im Jahr 632 nach Christus. Und da wird gewarnt von solchen, die die Gottheit Christi leugnen. Der Islam leugnet die Existenz Christi vor seiner Menschwerdung. Ja, weil der Koran sagt, Allah habe Isa, das ist der islamische Jesus, habe Isa im Leib der Jungfrau Maria aus dem Nichts erschaffen. Aus dem Nichts erschaffen. Also Christus ist nicht schon da gewesen und ist Mensch geworden. Der Islam leugnet, dass Christus im Fleisch gekommen ist, ja? Und das haben wir schon gesehen in 1. Johannes 4, Vers 1 wird gewarnt, das sind die falschen Propheten. Und der Islam leugnet die ewige Sohnschaft Christi und auch seine Sohnschaft als Mensch. Denn der Koran sagt in der letzten Sure, Allah habe keinen Sohn und habe keinen Sohn gezeugt. Und weiter leugnet der Koran ausdrücklich den Kreuzestod Christi, indem er sagt, ein der ähnlich aussah, sei gestorben. Aber Isa sei nicht gestorben. Und schließlich leugnet der Koran die Authentizität und damit die Autorität der Bibel. In zahlreichen Stellen in den frühen Suren heißt es, dass die Juden und die Christen die Wahrheit abgeändert hätten. Und darum, wenn man mit Muslimen heute spricht über die Bibel, sagen sie, ja, das war einmal gut, aber das ist alles gefälscht. Die Bibel ist nicht mehr das, was sie ursprünglich war. Wäre sie noch ursprünglich, würde sie genau mit dem Koran übereinstimmen. Und also auch die Sohnschaft Christi leugnen. Aber das Dumme ist, wir haben vom Neuen Testament Handschriften aus der Zeit des 1. Jahrhunderts, aus dem 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., langweilig, ja? Und dann, also das geht so weiter bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst im 15. Jahrhundert. Wir haben aus jedem Jahrhundert griechische Handschriften des Neuen Testaments und da können wir durch alle Jahrhunderte zeigen, erstmal, die Bibel wurde nicht gefälscht. Wir haben immer noch die gleiche Bibel wie ursprünglich. Und zweitens, die Gottessohnschaft und die Gottheit Christi wurde durch alle Handschriften hindurch wurde die gelehrt. Durch alle Jahrhunderte hindurch. Also, wann haben die Christen das geändert, bitte? Das nächste Problem. Jetzt ist es ein Bumerang. Aber sehen wir, wie aktuell der 1. Johannesbrief ist, der nimmt die ganze Problematik des Islams vorweg. Aber der Brief ist aktuell auch im Blick auf die Arianer, die zur Zeit der sogenannten christologischen Kämpfe, 4. 5. Jahrhundert nach Christus, die Arianer leugneten die Gottheit Christi und seine ewige Sohnschaft. Also im 3. 4. Jahrhundert gab es eine Fülle von Leuten, die kamen und sagten, Jesus Christus ist nicht von Ewigkeit her existierend. Also er ist nicht der ewige Gott. Und er wurde erst später Sohn Gottes. Und so sind also diese Kämpfe, Glaubenskämpfe ausgebrochen, nicht mit Gewalt, sondern das waren Kämpfe, wo man mit der Bibel argumentieren musste. Und schließlich ist dadurch das Konzil von Nicäa zustande gekommen. An dem Konzil von Nicäa, 325 nach Christus, wurde bekannt, Jesus Christus ist dem Vater gleich. Und dann im Konzil von Konstantinopel, 382, wurde bekannt, das Bekenntnis abgelegt, auch der Heilige Geist ist Gott. Nicht einfach so eine unpersönliche Kraft. Und schließlich im Konzil von Ephesus, 451, wurde das Bekenntnis abgelegt, Jesus Christus ist wahrer Gott und auch wahrer Mensch in einer Person. Nun, ist ja interessant, in der Reformation haben die Reformatoren gesagt, allein die Schrift. Wir verwerfen das Papsttum als völlig unbiblisch, antichristlich. Wir verwerfen den ganzen Klerus mit den Kardinälen. Wir verwerfen die Autorität der Konzile. Für uns gilt nur die Bibel. Aber interessant, die Reformatoren haben gesagt, sie glauben das Bekenntnis von Nicäa, Konstantinopel und das Ephesus-Bekenntnis in Bezug auf die Person Christi. Und sie haben gesagt, wir glauben das nicht, weil die Konzilien das gesagt haben, sondern wir glauben das, weil das in der Bibel steht. Das ist der Punkt. Das ist das biblische Zeugnis, und zwar von den frühesten Jahrhunderten an. Und das ist wirklich eine dicke Lüge. Es gibt Leute, die sagen, das mit der Gottheit Christi sei erfunden worden, damals im 4. Jahrhundert. Und dabei können wir das zeigen anhand der Handschriften, die wir aus den frühesten Jahrhunderten haben. Das stand ja in der Bibel von Anfang an so. Das wurde nie abgeändert. Ist einfach nicht wahr und wissenschaftlich ganz klar zu belegen. Ja, also das war ein Wunder Gottes, dass, obwohl die Christenheit damals schon so verdreht war, dass dieses Bekenntnis in Bezug auf die Person des Herrn Jesus Christus, dass das noch klar herauskommen konnte. Und man muss sich im Klaren sein, zum Beispiel praktisch alle germanischen Stämme waren Arianer. Also wir sagen, heute wären das Zeugen Jehovas. Und die sind dann schließlich, haben die den arianischen Glauben aufgegeben und haben den Glauben an die ewige Sohnschaft und Gottheit Christi übernommen. Aber es war wirklich an der Kippe, dass das ganze Christentum in Arianismus hineingefallen wäre. Es war ein Wunder Gottes, dass das so gewendet werden konnte. Dann zur Aktualität, die Zeugen Jehovas, die Mormonen, die christliche Wissenschaft, die weder christlich noch wissenschaftlich ist, die leugnen alle die Gottheit Christi. Das sind zwar ganz verschiedene Sekten, aber in diesem Punkt sind sie sich alle einig. Sie leugnen die Gottheit Christi und seine ewige Sohnschaft. Und in der liberalen Theologie, wenn man heute nach Zürich an die Uni geht, um Theologie zu studieren, oder nach Lausanne oder Neuchâtel, nach Basel, in der liberalen Theologie ist die Leugnung der Gottheit Christi und seiner ewigen Sohnschaft weiterum üblich. Und das kann man sagen, dass bereits die sogenannten Altliberalen im 19. Jahrhundert, die damit mit Quellenscheidungen in 5 Büchern Mose und so weiter begonnen, das war ganz normal, dass das Arianer waren. Also die Gottheit Christi leugneten. Ja, also sehen, wie aktuell dieser Brief ist. Jetzt zur Struktur des Briefes, und dann gehen wir wirklich in die Bibel hinein. Das war jetzt alles über die Bibel, fast. Aber das war wichtig, um das Ganze einordnen zu können. Jetzt zur Struktur. Der 1. Johannesbrief besteht aus 4 Zyklen. Also 4 Teilen, die sich jeweils in der Anordnung und in der Thematik an der Tora, das sind die 5 Bücher Mose, die Basis der Bibel bilden, orientieren. Also ganz, ganz erstaunlich. Jetzt müssen wir uns ganz kurz eine Übersicht verschaffen über 5 Bücher Mose. Das 1. Buch Mose nennt man Genesis. Das ist das Buch der Anfänge. Schöpfung, Anfang der Menschheit, der Ehe, der Familie, der Völker, der Anfang des Volkes Israel und so weiter. Dann das 2. Buch Mose, Exodus. Das ist das Buch der Erlösung. Dort wird beschrieben, Israel, ein Sklavenvolk in Ägypten, grausam geknechtet unter dem Pharao. Sie feiern das Passafest, das Blut des Lammes streichen sie an die Türen und dann werden sie erlöst aus Ägypten und gehen in die Freiheit. Das ist das 2. Buch Mose. Das 3. Buch Mose, genannt Levitikus, ist das Buch des Opferdienstes und der Heiligkeit. Hier stellt Gott einem erlösten Volk vor, wie sie ihm im Gottesdienst dienen können. Dann das 4. Buch Mose, Numeri genannt. Das ist das Buch, das die Wüstenreise Israels beschreibt. Diese 38 Jahre nach den 2 Jahren Lagerung am Sinai. Da geht es also um die praktische Umsetzung von dem, was sie durch die Erlösung kennengelernt haben. Und das fünfte Buch Mose, Deuteronomium genannt, ist das Buch des Gehorsams. Am Ende der Wüstenwanderung hält Mose vor seinem Tod 8 Abschiedsreden. Und darin wiederholt er die Gebote, die Gott in der Wüste gegeben hatte. Und erklärt sie nochmals, wie die zu verstehen sind, dann in der neuen Situation, wenn sie ins verheißene Land kommen. Und er gibt auch gewisse neue Gebote dazu. Ja, jetzt gehen wir zum ersten Johannesbrief. Und da haben wir einen ersten Zyklus von Kapitel 1,1 bis 2,11. Nun, wir haben ja bereits die Eingangsverse gelesen, 1 bis 5, das entspricht dem Buch Genesis. Und ich habe das überschrieben, diese Verse, mit Neuanfang im Licht. Wir haben ja die Stichwörter gefunden hier, Anfang, Licht, Finsternis und auch den Begriff Leben. Das Wort des Lebens, was von Anfang war. Und in Vers 5, das ist ein Schreibfehler, nicht 3, sondern Vers 5, da haben wir das Licht. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Das sind doch ganz klar Begriffe, die anspielen, Anfang auf 1. Mose 1,1. So wie damals der Anfang der Schöpfung war, ist durch das Kommen von Christus dieser Neuanfang gekommen. Christus hat uns Gott geoffenbart, der Licht ist. Und da gibt es gar keine Finsternis in ihm. Das erinnert an den ersten Schöpfungstag. Es war Finsternis, Gott spricht, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott scheidet klar begrifflich zwischen Licht und Finsternis. Und hier wird erklärt, Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Also man kann Gott nicht irgendwie mischen, es ist das Böse und das Gute in Gott oder er ist irgendwie so ein Mischwesen. Nein, ganz klar, Gott ist Licht, gar keine Finsternis in ihm. Und betont wird das Leben, das Wort des Lebens, das ewige Leben. Ja, und im ersten Buch Mose finden wir, wie Gott das Leben erschafft. 1. Mose 1, Vers 20, lebendige Wesen. Auch Vers 21, 24, 30. Dann 2, Vers 7, wie Gott das Leben, den Hauch des Lebens in Adam einhaucht. Und schließlich Kapitel 3, Vers 22, nach der Ankündigung des Erlösers bekommt Eva den neuen Namen Leben. Eva heißt Leben. Ja, also haben wir eine ganz klare Beziehung zu dem ersten Buch Mose. Jetzt gehen wir weiter zu den Versen 6 bis 10, da haben wir Exodus. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Da haben wir die Stichwörter Blut. Das Blut Jesu Christi. Nun, das ist das Stichwort in 2. Mose 12, wo in Verbindung mit Opfern zum ersten Mal in der Bibel das Blut erwähnt wird. Das Blut des Passahlammes musste an die Türpfosten, an die Oberschwelle gestrichen werden. Und Gott sagt, wenn er das Blut sieht, dann wird er an den Israeliten vorübergehen und sie verschonen. Und dann wird gesagt über dieses Passafest in 2. Mose 10, Vers 23, da geht es um die 3 Tage Finsternis. Und der 3. Tag davon war übrigens der Tag, an dem das Passa gefeiert wurde. Und da heißt es in 2. Mose 10, Vers 22, und Mose streckte seine Hand aus gen Himmel, da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis 3 Tage lang. Sie sahen einer den anderen nicht und keiner stand von seinem Platz auf 3 Tage lang. Aber alle Kinder Israel hatten Licht in ihren Wohnungen. Ägypten in der Finsternis und die Israeliten, das Volk Gottes, im Licht. Und sie haben, was haben sie gehabt in ihren Häusern? Seit vier Tagen vor dem Passa, das Lamm. Licht. Und hier wird erklärt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir, tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, so waren sie ja zusammen, in der Gemeinschaft, in den Häusern, die Israeliten, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ja, und darum wird über den Wandel im Licht gesprochen und da haben wir die Parallele. Die Israeliten sind dann ausgezogen nach dem Passa und in Kapitel 13, 21 heißt es, dass sie für ihren Wandel ein Hilfsmittel hatten. 13, 21. Und der Herr zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu leiten und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen könnten. Da haben wir den Wandel im Licht, auch wenn es dunkel ist. Ja, und in diesen Versen erklärt Johannes, aber wenn wir realisieren, dass wir auch als Gläubige gesündigt haben, dann gibt es einen Ausweg. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und wenn man jetzt da wieder einsetzt, dass diesen Unterschied punktuell oder durative Verben, das sind durative Verben. Also der Sinn ist der, wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden immer wieder vergibt und uns immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Diejenigen, die im Licht wandeln, die sind auch bereit, immer wieder ihr Leben zu ordnen und sie dürfen wissen, es gibt jedes Mal Vergebung. Er ist treu und gerecht. Eben auf der Grundlage des Blutes. Ja, und dann kommt Levitikus. 1. Johannes 2, 1 bis 2. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf dass ihr nicht sündiget. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Da haben wir die Sühnung. Und im dritten Buch Mose ist das große Opferkapitel, das Kapitel 16, über den Yom HaKippurim, den Tag der Sühnung. Tag der Versöhnung oder Sühnung. Kippurim heißt Versöhnung oder Sühnung. Das ist genau dieser Begriff. Jesus Christus, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Und Johannes erklärt, und dieser Yom Kippur durch Jesus Christus ist noch viel größer als die Yom Kippur im Judentum. Denn das war nur ein Opfer für unser Volk. Aber hier, wir haben Jesus Christus, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Ein Yom Kippur-Opfer nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Herrlich. Was ihr hier deutlich macht, er schreibt, auf dass ihr nicht sündiget. Also er warnt die Gläubigen, sie sollen nicht sündigen. Aber er geht nicht davon aus, dass sie sündlos sind. Und darum sagt er, wenn jemand gesündigt hat, oder wenn jemand sündigt, aber es ist die punktuelle Form, wenn jemand den Akt der Sünde begeht, ja, er geht also nicht davon aus, ein Gläubiger sündigt drauf los, sondern für ihn, der Verlorene sündigt fahrplanmäßig und der Gläubige sündigt wie ein Zugunglück. Ja? Also wenn jemand sündigt, jetzt müssen wir nicht verzweifeln. Wir haben einen Sachwalter bei dem Vater. Das Wort Sachwalter ist das Wort, das auch Fürsprecher bedeutet oder Advokat. Nach Offenbarung 12 kommt der Satan immer wieder vor Gottes Thron und er verklagt die Gläubigen. Siehst du, das sollen Kinder Gottes sein. Und wie der sich benommen hat, was die gemacht hat. Und da ist Jesus Christus der Advokat und spricht die Sache gut. Ja, aber ich habe das Sühnungswerk auf Golgatha vollbracht und darum wird er nicht verdammt. Also Jesus Christus ist der Sachwalter und als Sachwalter will er uns auch Dinge, die uns nicht bewusst sind, zum Bewusstsein führen. Ja, das ist die Aufgabe des Sachwalters. der spricht mit seinem Mandanten. Das ist nicht so eine kalte Beziehung, wie das die Advokaten in unserem Land haben, normalerweise, ja, sondern er liebt die Seinen und will sie auch immer wieder zur Einsicht führen, damit sie 1. Johannes 1, Vers 9 praktizieren, wenn wir unsere Sünden bekennen. Ja, und jetzt kommt der nächste Abschnitt, 2, Vers 3 bis 6, entspricht Numeri. Und da habe ich überschrieben mit Wandel gemäß Gottes Geboten. Ja, die Stichwörter sind jetzt hier Wandeln. Und in 4. Mose 1, durch das ganze Buch hindurch, geht es um den Wandel Israels durch die Wüste. Und wie sie jetzt nun die Gebote Gottes, die sie am Sinai bekommen haben, umsetzen sollten. Und so in unserem Abschnitt sind Stichwörter Gebote halten, beziehungsweise nicht halten, sein Wort halten. Ja, im 4. Buch Mose sehen wir auch, wie viele ungehorsam waren, eben die Gebote nicht gehalten haben. Und in 4. Mose 16, 37 bis 41 wird gesagt, alle Israeliten sollen an ihren Gewändern hellblaue, also blaue, aus blauem Purpur, hellblaue Quasten anbringen. Und diese Quasten, wenn sie sie anschauen, sollen sie daran erinnern, an die Gebote Gottes. Das ist die Farbe des Himmels. Dass sie daran denken, wir haben Gottes Wort aus dem Himmel. Das zeigt uns, wie wir leben sollen. Und darum, also die Quasten an den Kleidern, die sollten immer wieder erinnern, die Gebote Gottes sind himmlische Gebote für ein irdisches Leben. Also zum Gehorsam. Ausgerechnet steht das so in 4. Mose. Nun lese ich 1. Johannes 4, Vers 3 bis 6. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Und das ist es durativ. Also wenn wir gewohnheitsmäßig nach seinen Geboten leben. Wer da sagt, ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, also durativ, fortdauernd nicht. Wenn jemand sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wer aber irgend sein Wort hält, als fortdauernder Prozess, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet, beziehungsweise zum Ziel gekommen. Die Liebe Gottes will das als Ziel, dass wir nach Gottes Wort leben. Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind. Wer da sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Also jemand möchte sagen, bin ich wirklich wiedergeboren? Und dann muss er sich selber fragen, ja, ist es mir ein Anliegen, nach der Bibel zu leben? Ja, aber ich bin nicht vollkommen. Ja, niemand ist vollkommen. Nicht sündlos. Niemand ist sündlos. Aber ist es dein Wunsch wirklich nach... Ja, natürlich. Ist das klar? Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Aber eben, wenn wir uns an seinem Wort ausrichten. Aber dann sollen wir wissen, dass es unsere Verpflichtung ist, eben nach dem Vorbild des Lebens des Herrn Jesus Christus auch selber zu leben. Dass wir auch die Evangelien lesen unter diesem Aspekt. Wie hat der Herr gelebt? Wie hat er gehandelt, gesprochen? Das muss vor uns stehen. Dann kommt 2, 7 bis 11, Deuteronomium, neues und altes Gebot. Und da steht, Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, welches ihr von Anfang hattet. Das alte Gebot ist das Wort, welches ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch. Weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer da sagt, dass er in dem Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis, bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem Licht. Und kein Ärgernis ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Also wie im 5. Buch Mose, wo die alten Gebote vorgestellt werden und dann neue Gebote für die neue Situation gegeben werden. Die aber auf einer Linie stehen mit den alten. Man spricht über das alte Gebot, das Wort, welches ihr gehört habt. Das heißt, all das, was durch den Herrn Jesus und die Apostel gebracht worden ist, das ist verbindlich. Das ist verbindlich für uns, unser Leben. Dieses Wort ist, kann man sagen, in der Einzahl das Gebot Gottes. Aber dann sagt er, ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch. Eigenartig, was müssen wir jetzt tun? Ja, wir müssen uns überlegen, was ist bei Jesus Christus Realität und auch bei denen, die ihm angehören. Ja, zum Beispiel sagt die Bibel, Jesus Christus ist der Gerechte. Ja, und die Erlösten werden genannt Gerechte. Oder Jesus Christus wird genannt der Himmlische, 1. Korinther 15. Und seine Nachfolger werden genannt die Himmlischen, 1. Korinther 15. Oder Jesus Christus war der treue Zeuge. Ja, wir sollen treue Zeugen sein. Also, es gibt so viele Dinge, die die Bibel erwähnt, dass sie wahr sind bei Jesus Christus, aber eigentlich auch bei denen, die an ihn glauben. Und wenn man sich dieser Übereinstimmungen bewusst wird, dann realisiert man Noblesse oblige, Würde verpflichtet. Und darum ist es ein Gebot. Wenn wir uns überlegen, was ist wahr bei ihm, was ist wahr bei uns? Ja, aber dann muss man das auch sehen. Und darum ist es ein Gebot. Ja, ich muss noch etwas erwähnen zu dem Deuteronomium-Abschnitt. Hier haben wir also ausdrücklich das alte Gebot, das neue Gebot. Das habe ich erklärt. Aber wichtig ist noch, im 5. Buch Mose wird circa 50 Mal das Wort erwähnt, beobachten, einhalten oder bewahren. Shamar. Und etwa 50 Mal findet man das Wort Shama, hören, gehorchen. So kann man wirklich sagen, das 5. Buch Mose ist eben das Buch des Gehorsams, wo man auf die Worte Gottes hört und ihn gehorcht und sie einhält. Und genau um diese Begriffe geht es in diesem Abschnitt. Ja, jetzt gehen wir weiter. Wir kommen jetzt zum zweiten Zyklus. Der neue Zyklus beginnt 2 Vers 8 und geht bis 3, 24. Jetzt geht es ein bisschen länger. 2, 8 bis 27 ist der Genesis-Abschnitt, überschrieben in meinem Skript mit die reine Lehre vom Anfang an. Und da haben wir nun wirklich die Stichwörter Anfang, die jetzt hier besonders oft vorkommen. Nämlich 1. Johannes 2, Vers 13, Vers 14 und zweimal in Vers 24. Aber dann geht es jetzt hier um den Antichrist und die Antichristen, die verführen. Und im 1. Buch Mose haben wir das große Verführungskapitel, das zum Sündenfall hinleitete. 1. Mose 3. Und in diesem Abschnitt spricht Johannes über die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und den Hochmut des Lebens. Nun, das kennen wir aus 1. Mose. Nämlich in 1. Mose 3, Vers 6 heißt es, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Also da haben wir genau diese drei Punkte. Die Lust des Fleisches, dass der Baum gut zur Speise. Lust der Augen und dass er eine Lust für die Augen. Hochmut des Lebens. Und der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Höhere Erkenntnis. Ja, das Stichwort der Gnostiker. Die alte Schlange lässt grüßen. Das kommt von dort her. Ja, der hat mir vor kurzem, ein Mormon hat mich angesprochen und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber die Mormonen lehren, dass Gott ursprünglich ein Mensch war und hat er sich zu einem Gott entwickelt und wir können uns auch dazu. Ja, natürlich, wir können uns alle zu, also können sich auch zu einem Gott entwickeln. Dann habe ich gesagt, ja, das ist genau das Gleiche, das hat die Schlange schon in 1. Mose 3 gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Wissend Gutes und Böses. Ja, also, jetzt machen wir Pause, eine halbe Stunde und dann lesen wir diesen Genesis-Abschnitt, der vor uns steht. Ich lese jetzt 1. Johannes 2, Vers 12. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Wie gesagt, dieser Vers richtet sich an alle Gläubigen. Sie werden als Kinder bezeichnet. Aber dann kommt die Aufgliederung in drei Reifegraden. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Also die Väter sind dadurch gekennzeichnet, dass sie den Herrn Jesus Christus, der eben als Mensch in diese Welt gekommen ist und einen völlig neuen Anfang geschafft hat. Manche denken, jemand kommt zum Glauben und dann liest er oft besonders gerne in den Evangelien. Die Briefe der Apostel sind ein bisschen schwierig, aber es ist schon so, später beginnt man sich dann zu interessieren, besonders für die Briefe, und mit einer fortschreitenden Reifung im Glauben kommt man wieder auf die Evangelien in besonderer Weise zurück und sieht sie wieder aus einem ganz neuen Blickwinkel, eben die Herrlichkeit des Herrn Jesus in seinem Leben hier auf Erden. Und das ist genau das, was hier gemeint ist. Die Väter, die den erkannt haben, der von Anfang ist. Dann kommen diejenigen, die schon fortgeschritten sind. Ich schreibe euch, Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Das ist so die geistliche Kraft der, die schon fortgeschritten sind im Glauben. Sie kennzeichnen sich als Überwinder. Dann kommen die ganz Jungen. Ich schreibe euch, Kindlein, weil ihr den Vater erkannt habt. Sie sind zum Glauben gekommen und haben entdeckt, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Ein Kind des Vaters. Ihn als den ewigen Gott als Vater zu kennen. Dann geht er weiter, Vers 14. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Nun, da meint man, das sei genau das Gleiche. Aber es ist nicht so. In Vers 13 heißt es, ich schreibe euch, Väter. Ja, in der Gegenwartsform, das bezieht sich auf das, was jetzt dann im Weiteren noch kommen wird im Brief. Aber Vers 14 geht jetzt zurück auf all das, was wir ab Kapitel 1,1 bis 2, Vers 11 gelesen haben. Wenn er sagt, ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Weiter, ich habe euch, Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Es gibt hier in manchen Übersetzungen etwas Unterschiede und das hängt zusammen mit dem Minderheitstext. Viele moderne Übersetzungen, die gehen ja nicht mehr nach der Mehrheit der Handschriften. Wir haben 5300 griechische Handschriften vom Neuen Testament und 90% davon zeigt eine unglaubliche Einheit. Das ist der Mehrheitstext. Zu dem gehört übrigens auch der Textus Receptus. Das war der Text, die Handschriften, die man zur Zeit der Reformation zur Verfügung hatte. Aber dann gibt es den Minderheitstext und das sind Texte, die insbesondere auf Ägypten zurückgehen und die haben manche Ungenauigkeiten, zum Teil sogar Verfälschungen. Aber die kann man eben mit der Mehrheit korrigieren. Und eben da gibt es ein bisschen Unterschiede, die zerstören diese schöne Strukturierung. Also es ist effektiv so, wir haben im Mehrheitstext, ist es ganz klar, ich schreibe euch Väter, ich schreibe euch Jünglinge, ich schreibe euch Kindlein. Und dann, ich habe euch Väter geschrieben, ich habe euch Jünglinge geschrieben und ab Vers 18 kommen dann die Kindlein an der Reihe. Und zwar ganz ausführlich. Also das nur so nebenbei, wenn man in der Übersetzung einen Unterschied entdeckt. Also die schöne Ordnung ist, so im Mehrheitstext zu haben. Also nochmals, ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Und jetzt ermahnt er sie, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Was heißt das, liebt nicht die Welt? Und dabei steht doch in Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Und es ist auf Griechisch das gleiche Wort Kosmos. Nun, man muss wissen, das gilt für alle Sprachen der Welt. Ein Wort hat normalerweise mehrere Bedeutungen. Also wenn man Wörter sich so bildlich vorstellen will, dann muss man so einen Kreis zeichnen. Ein Wort hat ein Bedeutungsfeld. Und darum, wenn man zum Beispiel Englisch lernt und dann will man ein Wort nachschauen auf Englisch, was das auf Deutsch bedeutet, und dann sieht man, oh, da gibt es so viele Bedeutungen. Das ist eben, weil das englische Wort hat ein Bedeutungsfeld und das hat verschiedene Nuancen im Deutschen. Aber je nachdem, in welchem Zusammenhang man das englische Wort braucht, dann bedeutet es nicht alles, was im Wörterbuch steht, sondern etwas daraus heraus. Und normalerweise klärt der Zusammenhang, was im Speziellen gemeint ist. Und das ist wunderbar, dass das so ist, denn wäre es anders, hätten wir für jede Bedeutungsnuance ein anderes Wort, dann könnten wir gar nicht miteinander richtig sprechen. Dann wäre das so wie mit den chinesischen Schriftzeichen. Da gibt es Zehntausende von Schriftzeichen, aber gebildete Leute kennen vielleicht etwa 6.000. Und die nicht gebildeten ganz wenig bis ein paar hundert. Aber das ist ein echtes Problem dort mit der Schrift. Aber wäre das also mit den Wörtern so, hätte man so viele Wörter, vielleicht etwa 60.000. Und die wenigsten könnten das. Ein Erwachsener hat normalerweise einen Wortschatz von Größenordnung 20.000 Wörtern. Passiv kann man je nachdem noch mehr haben. Aber er ist sehr begrenzt. Und darum hat Gott also die Sprachen so konzipiert, dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann und wir können je nach Zusammenhang eine Bedeutungsnuance herauslösen. Darum gibt es im Neuen Testament wieder 5.000 Wörter. Aber hätte Gott für jede Nuance ein anderes Wort gewählt, dann könnten auch die Gelehrten hätten riesige Probleme mit dem Neuen Testament, um das zu verstehen.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil des Themas, der erste Johannesbrief.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.